durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Wir beginnen diesmal mit dem zweiten Kapitel des neutestamentlichen Kolosserbriefes, den Paulus an die Christen der Stadt Kolosse in Kleinasien geschickt hat. Die Treue zu Jesus Christus und die Liebe zu anderen Christen sind wesentliche Merkmale dieser Gemeinde. Und doch sieht Paulus die Gefahr, dass gewisse Irrlehren zu einer ernsten Gefahr werden könnten. Das ganze Kapitel 2 des Kolosserbriefes trägt in manchen Bibelausgaben die Überschrift »Warnung vor Irrlehrern«. Wer jedoch meint, Paulus würde hier gleich gegen diese Irrlehrer lospoltern, wird eines Besseren belehrt. In den ersten 15 Versen legt Paulus fein säuberlich dar, warum Christus die Antwort ist auf jede Art von Philosophie. Und im Rest des Kapitels wird erkennbar, dass Christus auch die Antwort ist auf Rituale. Die Antwort zur Philosophie ist etwas für den Kopf, die Antwort zum Ritual ist etwas für das Herz. Das Christentum musste zu allen Zeiten, bildlich gesprochen, zwischen Skylla und Charybdis segeln. Diese mythologischen Meeresungeheuer waren für den berühmten Odysseus und seine Männer eine tödliche Bedrohung auf ihrem Weg übers Meer. Und welche Bedrohungen lauern auf das Christentum? Nun, beim einen Extrem läuft das Christentum Gefahr, sich aufzulösen in Richtung Philosophie. Dann wird daraus nichts als Schall und Rauch. Die umgekehrte Gefahr lauert darin, zu festen Formen zu erstarren und sich zu erschöpfen in einem Ritual. Tatsächlich droht Gefahr von beiden Seiten. Aber der Herr Jesus Christus nannte sich selbst das Wasser des Lebens. Er ist weder Dampf noch Eis. Weder der Dampf noch das Eis kann Leben erhalten. Deshalb sind wir herausgefordert, uns gegen beide Gefahren zu wappnen. Weder sollen wir die Richtung der Philosophie folgen, noch in Richtung des Rituals marschieren. Das Wesen des Christentums ist weder das eine noch das andere, sondern Christus. Es gab 5 Irrtümer, die die damalige Gemeinde in Kolosse gefährdeten, und mit denen beschäftigt sich Paulus im vor uns liegenden Kapitel 2 des Kolosserbriefes. Diese 5 Irrtümer sind: erstens verlockende Worte. Darum geht es in den Versen 4 bis 7. Zweitens Philosophie, Verse 8 bis 13. Drittens Gesetzlichkeit, Verse 14 bis 17. Viertens Mystizismus, Verse 18 und 19. Und schließlich fünftens Askese, Verse 20 bis 23. In diesem allen sehe ich noch heute Gefahren. Ich denke, die meisten von uns könnten sich mit diesem Kapitel in eine Ecke setzen und anhand der Lektüre eine Bestandsaufnahme des eigenen geistlichen Lebens durchführen. Es kann uns zeigen, in welche Richtung wir jeweils gehen. Sehr viele von den sogenannten Bibelgläubigen sind schon über einen oder mehrere dieser Irrtümer gestolpert. In einem ersten Durchgang hören wir nun von Christus als Antwort auf philosophische Ideen. Und das ist naturgemäß etwas für den Kopf. In Kapitel 2, Vers 1 schreibt Paulus: »Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben.« Der Ort Laodicea lag damals in der Nähe von Kolosse. Ich bin in Laodicea gewesen, aber nicht in Kolosse. Und doch stand ich auf der Höhe von Laodicea und blickte über das Lykostal hinunter. Dort am Rande der Berge, am Eingang zur Landschaft Phrygien, einer Gegend, die den Zugang zum Orient darstellt, waren die Ruinen von Kolosse zu finden. Kolosse war einst eine große Stadt, aber nicht annähernd so groß wie Laodicea. Und dieses Laodicea spielt im Buch der Offenbarung eine Rolle als ein Ort, in dem sich eine der 7 Gemeinden befand, an die sich die Offenbarung richtete. Es handelt sich um jene Gemeinde, die als lauwarm im Glauben bezeichnet wird. Paulus schreibt, ich will euch wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe. Das von Paulus verwendete Wort für Kampf entspricht unserem Wort Qual oder Tortur. Deshalb ist es nicht übertrieben, von einem Gebetskampf des Apostels Paulus zu reden. Paulus sah die große Gefahr, in der die Christen in Kolosse standen, und genauso die in Laodicea. Und das verursachte einen großen Konflikt im Herzen des Apostels. Sie waren in Gefahr geraten, in eine von zwei Richtungen wegzulaufen, die ich vorhin skizziert habe. Ich meine, es besteht noch immer eine solche Gefahr, und wir brauchen meines Erachtens heute sehr viel kämpferisches Gebet für die Gemeinde. Dies erklärt für mich auch, warum wir die Leute von Laodicea im Buch der Offenbarung in einem lauwarmen Zustand vorfinden. Sie hatten Jesus Christus aus den Augen verloren. Christus ist die Antwort für den Kopf des Menschen, aber er ist auch die Antwort für das Herz des Menschen. Paulus wendet sich hier an alle, Zitat, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Kolosse befindet sich etwa 150 Kilometer landeinwärts von der antiken Stadt Ephesus entfernt. Als Paulus durch diese Gegend kam, was er zweimal tat, kam er nicht nach Kolosse und Laodicea da draußen. Selbst als er auf seiner zweiten Missionsreise tief hinein nach Kleinasien zu kommen versuchte, ließ es der Geist Gottes nicht zu. So drehte er um und nahm die nördliche Route. Dann, als er auf seiner dritten Missionsreise in dieser Gegend vorbeikam, nahm er wieder die nördliche Route. Vielleicht, weil er mit ihr schon vertraut war. Es ist klar, dass er nicht in diesen Städten gewesen war, denn er schreibt hier in Vers 1 an alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Prinzipiell könnte dies auch so interpretiert werden, dass viele neue Gläubige sich der Gemeinde angeschlossen hatten, seitdem er einmal da gewesen war, und dass diese sein Angesicht nicht gesehen hätten. Ich halte aber diese Deutung für sehr unwahrscheinlich. Ich denke, hier ist gemeint, dass Paulus noch nie dort gewesen war. Wir kommen nun zu Vers 2, der vom Zweck des Briefes spricht. Ja, was ist eigentlich dieser Zweck? Paulus schreibt, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Damit ihre Herzen gestärkt werden. Wo das Herz erwähnt wird, bezeichnet es den gesamten inneren Menschen. Das meint die ganze vorantreibende Natur des Menschen. Paulus betet also darum, dass ihr Herz, ihre Menschlichkeit, ihre ganze Person gestärkt werden möge. Weiter heißt es, und zusammengefügt werden in der Liebe. Das bedeutet in Liebe verbunden. Die Liebe wird sie zusammenfügen. Schließlich wird eine Gemeinde weder durch Geschenke noch durch etwas, was wir heute als Spiritualität bezeichnen, vereint. Das Band, das die Gläubigen verbindet, ist die Liebe. Die Liebe ist der Zement, der uns zusammenhält. Sie ist wie ein Alleskleber für die Gemeinde. Weiter lesen wir, und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis. Was hier mit Reichtum an Gewissheit übersetzt wird, ist ein interessanter Ausdruck. Er bedeutet wörtlich völlige Zuversicht. Das beinhaltet somit, dass sich die an Christus Gläubigen geistig weiter bewegen sollten, zu Gott hin bewegen sollten. Dann schreibt Paulus, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Ich gebe zu, das ist ein etwas schwerfälliger Ausdruck und eine bessere Übersetzung wäre das Geheimnis Gottes und Christi. Besser und noch einfacher könnte man übersetzen das Geheimnis Gottes, Christus. Ich denke, das ist die richtige Bedeutung. Was aber ist das Geheimnis Gottes, Christus? Die Gemeinde ist das Geheimnis, denn sie ist nicht im Alten Testament offenbart worden. Gott will die Heiden retten. Im Alten Testament war das schon angekündigt worden und er hat auch damit begonnen, sie zu retten. Aber am Pfingsttag startete Gott eine neue Sache. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Er begann, eine Gruppe von Menschen zur Gliedschaft am Leib der Christusgläubigen zu berufen. Durch den Geist Gottes wurden diese Menschen in diesen Leib hineingetauft. Das erklärt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Sie sehen, Christus hat einen Körper aus Fleisch und Blut gehabt, während er hier auf der Erde war. Und er hat einen geistlichen Leib, hier und heute. Es ist ein Körper, der sich aus den Gläubigen zusammensetzt, die ihm vertrauen. Und der Körper wird Christus genannt. Das ist der Grund, warum der Herr zu Saulus von Tarsus sprach: Warum verfolgst du mich? Saul hat Christus persönlich verfolgt, indem er Christen verfolgte. Die Gemeinde ist Christus, weil sie zu ihm gehört. Das Geheimnis Gottes, Christus, ist sie. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13, fährt Paulus fort, von der Gemeinde zu reden. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Wir, die wir getauft sind, sind alle in Christus getauft worden. Wir sind ebenso alle getränkt worden mit einem Geist. Das ist es, was die Einheit der Gemeinde oder der Kirche bewirkt. Wir werden nie eine solche Einheit machen können. Es ist unmöglich, eine Organisation auf die Beine zu stellen, in der Erwartung, diese Organisation könnte die Einheit der Kirche herbeiführen. Der Heilige Geist hat bereits die Einheit hergestellt. Er fügt alle an Christusgläubigen zu einem Leib zusammen. Und von uns wird dann verlangt, diese Einheit des Geistes zu bewahren. Unser Problem heute ist, dass wir es oft nicht verstehen, diese Einheit des Geistes zu bewahren. Weiter mit Vers 3. Von Christus redet Paulus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alles, was wir brauchen, ist in Christus zu finden. Wenn wir nur das, dieses eine lernen würden. Er ist die Quelle aller Erkenntnis. Im Wissenschaftstrakt an meiner Schule, als ich aufs College ging, gab es ein Motto am schwarzen Brett. Es hing während meiner ganzen Zeit an dieser Schule dort und es machte einen großen Eindruck auf mich. Bedauerlicherweise erinnere ich mich daran besser als an die Schulfächer, mit denen ich dort zu tun hatte. Das Motto lautete: Das Wichtigste neben dem Wissen ist zu wissen, wo man es findet. Ich liebe diesen Spruch und ich gebe gerne zu, dass ich nicht alles weiß. Das haben Sie bestimmt schon herausgefunden. Aber ich weiß, wo ich es erfahren kann, denn ich kenne jemanden, der es weiß. Christus ist uns zur Weisheit gemacht. Damit müssen wir uns begnügen. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in ihm und ich finde das wunderbar. Nun geht Paulus dazu über, den Irrtum der verlockenden Worte zu diskutieren. Und damit kommen wir zu dem ersten von insgesamt 5 Punkten, die ich vorhin aufgezählt habe. Sie erinnern sich? In den Versen 4-7 geht es um verlockende Worte, die zu einer Gefahr werden können. Vers 4 lautet: Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Paulus wird sich nun mit Fragen von Philosophie und verlockenden Worten beschäftigen. Vielerorts sind Philosophie und Psychologie an die Stelle der Bibel getreten und viele junge Prediger an unseren theologischen Seminaren finden das verlockend. Erstaunlicherweise finden sich darunter auch einige Leute mit Doktortitel, die doch so wenig über die Bibel wissen. Sie wissen zwar alles über Bultmann und Kant und Platon, doch scheinen sie nicht sehr viel über das Wort Gottes zu wissen. Ich halte das für eines der großen Probleme unserer Zeit. Die gleiche Gefahr bestand in Kolosse und auch in Laodicea. Ich denke, das hat letztlich das Leben der Gemeinde in Kolosse ausgelöscht und es machte die Gemeinde in Laodicea zur schwächsten der 7 Gemeinden in Kleinasien. Sie befand sich in einer überaus schlimmen geistlichen Situation, und doch haben die Leute gedacht, dass sie ganz gut dran wären. Diese Städte waren reich, sie rühmten sich ihrer Reichtümer und ihres erworbenen Wohlstandes und auch ihres Wissens, aber sie waren blind für ihren wahren geistlichen Zustand. Paulus sagt also, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Verführerische Reden stehen für viel Brimborium oder Süßholzraspelei. Ich hörte von einem Theologen, der gerne große Worte machte und versuchte, in seinem Denken besonders tiefgründig zu sein. Er sprach einmal zu einer Gruppe von Männern, etwa eine halbe Stunde lang. Ein anderer Mann ging auf diese Gruppe zu und fragte einen der Anwesenden am Rand, worüber redet er denn? Die Antwort, er hat es uns noch nicht gesagt. Das war das Problem. Er kam niemals auf den Punkt. Alles, was er tat, war zu reden mit verlockenden Worten. Ich kenne eine liebenswürdige Dame, die eine bestimmte Gemeinde besucht. Und zwar begründet sie das damit, ich liebe es einfach, dorthin zu gehen, weil der Prediger so eine blumige Sprache verwendet. Und überhaupt bereitet er mir irgendwie so ein gutes Gefühl. Tja, darin besteht die Gefahr heute. Sehr viele Menschen lieben schöne Worte oder diese vordergründige Intellektualität unter Predigern mehr als das schlichte Wort Gottes. Ich selbst fing an zu predigen, noch bevor ich aufs College ging, und weil es ein liberales College war, fand ich mich dort dem Liberalismus ausgesetzt. Ich war im Wort Gottes überhaupt nicht geerdet, obwohl ich einen wunderbaren Pastor gehabt hatte. Ich wollte gern ein richtig intellektueller Prediger werden. Ich dachte, das wäre etwas Tolles. Doch heute danke ich Gott, dass mir dieses Ziel in meinem zweiten Jahr am College ausgetrieben wurde. Ich begann, mich damit zu beschäftigen, das Wort Gottes zu lehren. Paulus warnt uns, damit wir darauf gefasst sind, dass manche uns mit verlockenden Worten betören und uns letztlich betrügen. Wohlklingende Worte sind für viele Menschen der Grund, warum sie einer bestimmten Person anstelle des Wortes Gottes folgen. Weiter mit Vers 5, in dem Paulus wieder einmal recht persönlich wird. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Zu dieser Zeit war der Informationsstand von Paulus, dass die Gemeinde von Kolosse in guter Verfassung war. Paulus sagt, eure Ordnung. Ordnung heißt auf Griechisch Taxis und ist ein militärischer Begriff, der bedeutet Schulter an Schulter stehen. Das sollen an Christus Gläubige tun. Sie sollen Schulter an Schulter stehen. Stattdessen versuchen heute viele, die Gemeinschaft zu zersetzen oder ihren Vorteil zu suchen. Würde es uns doch nur leichter fallen, Schulter an Schulter zu stehen. Paulus spricht den festen Glauben der Kolosser an. Fest bedeutet hier eine feste Front haben, unbeweglich und beharrlich sein. Paulus erwähnt diesen Gedanken auch im ersten Korintherbrief und schreibt dort, »Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.« Die Gemeinde der Kolosser hatte einen guten Ruf wegen ihrer Festigkeit und Paulus wollte sie so weitergeführt wissen. Sie sollte nicht durch die Redekunst einiger auf Abwege gebracht werden. In Vers 6 sagt er zur Bekräftigung dessen, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Was bedeutet es, gerettet zu werden und Christ zu sein? Nun, ich habe einen Brief von einem Mann erhalten, der mir vorhält, dass ich nicht gerettet sei, weil ich ehrlich zugegeben habe, dass ich nicht perfekt sei. Und zwar aus dem Grund, dass ich nicht alle 10 Gebote halte. Er sagt, dass ich nicht gerettet sei, bis ich das täte. Doch ich sage Ihnen, das Heil besteht doch darin, eine Person anzunehmen, und diese Person ist Jesus Christus. Deshalb schreibt Paulus in Vers 6, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt. Und er fährt fort, so lebt auch in ihm. Lebt in ihm, wandelt in ihm, wandelt im Geist. Ein solches Wandeln ist eher als Wandern zu verstehen. Es ist kein Dahingleiten wie bei einem Ballonflug. Manche Leute denken, christliches Leben bestünde in einer großen, überwältigenden Erfahrung und sie heben ab wie eine Rakete in den Weltraum. Doch das ist nicht der Ort, wo man christliches Leben finden wird. Vielmehr findet man es, hoffentlich, in ihrem Zuhause, im Büro, im Klassenzimmer und auf der Straße. Damit verbunden ist die Frage, auf welche Art und Weise man in diesem Leben zu etwas kommt, was Bedeutung hat. Die Antwort lautet, indem man sich bewegt. Sie sollen sich in Christus auf den Weg machen. Gebe Gott, dass Sie und ich mit ihm auf unserer täglichen Wanderung durchs Leben verbunden sind. Nun zu Vers 7. Paulus schreibt, und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Verwurzelt bedeutet, wie ein Baum verwurzelt zu sein. Und ein Baum ist ein Lebewesen. Und wir sollen gegründet sein wie ein Haus. Ein Haus ist kein Lebewesen, sondern es benötigt ein stabiles Fundament. In seinem Brief an die Epheser sagt uns Paulus, dass das Fundament Jesus Christus ist. Nachdem wir Christus empfangen haben, sollen wir in ihm wandeln, indem wir was machen? Indem wir verwurzelt werden. Wir lassen unser Leben von ihm nähren und werden aufgebaut in ihm, indem wir unseren Glauben auf ihn stützen. Deshalb fügt Paulus hinzu, und fest im Glauben. Eine bessere Formulierung wäre hier, durch den Glauben. Der Glaube ist das Mittel, mit dem Sie und ich unseren Halt bei Christus bekommen. Nachdem Paulus in den Versen 4 bis 7 unseres Bibeltextes die Gefahr verführerischer Worte angesprochen hat, geht er nun dazu über, die Gefahr der Philosophie anzusprechen. Vers 8 lautet, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Seht zu, das heißt, Achtung, Stopp, schaut her und hört zu. Und weiter, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug. Angenommen, Sie sollten den Verlauf der Geschichte der Philosophie nachzeichnen. Sie beginnen also mit Plato, schließen auch viele der Kirchenväter in die Darstellung mit ein und sie kommen in der neueren Zeit an, einschließlich Immanuel Kant, John Locke und Martin Heidegger, wobei vor allem letzterer im 20. Jahrhundert etliche Theologen zu Begeisterungsstürmen hingerissen hat. Vermutlich würden sie feststellen, dass keiner von ihnen eine Hochachtung vor der Inspiration des Wortes Gottes gehabt hat. Sie alle suchten nach Antworten auf die Probleme des Lebens, aber die sind nicht in der Philosophie zu finden. Ein wahrer Philosoph ist ein Sucher nach der Wahrheit, aber die Wahrheit ist nicht in der menschlichen Weisheit zu finden. Christus ist die Antwort auf die Philosophie. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit. Aber falsche Philosophie ist wie ein Blinder, der in einem dunklen Raum nach einer schwarzen Katze Ausschau hält, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Da herrscht gleich doppelt und dreifach Hoffnungslosigkeit. Und so gibt es auch keine Hoffnung für die Sucher nach der Wahrheit, wenn sie Christus als Antwort von vornherein ausschließen. Paulus warnt die Kolosser, sich nicht einfangen zu lassen durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass der Herr Jesus Christus die religiösen Autoritäten seiner Zeit verurteilt hat, und zwar deshalb, weil sie Überlieferungen der Menschen anstelle des Wortes Gottes lehrten. Frei herausgesagt ist dies einer der Gründe, warum ich dazu übergegangen bin, das gesamte Wort Gottes auszulegen. Es ist ja so einfach, eine etwas eigentümliche Interpretation einer bestimmten Textstelle herauszuheben und dann darauf herumzureiten wie auf einem Steckenpferd. Ich glaube zum Beispiel an Prophetie, aber es gibt mehr im Wort Gottes als nur Prophetie. Einige Prediger haben sich spezialisiert auf Fragen des christlichen Lebens. Das ist sicherlich auch in der Bibel zu finden, aber es gibt mehr als nur das. Das ist der Grund, warum ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das gesamte Wort Gottes studieren. Paulus erinnert in Vers 8 unseres Bibeltextes schließlich daran, dass Philosophie und Lehrertrug gegründet sind, Zitat, auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Einige Leute versuchen, ihren christlichen Lebensstil auf einem weltlichen System aufzubauen. Das scheint so einfach zu sein. Unsere Basis ist aber nicht die Philosophie oder ein weltliches System. Unsere Basis ist Christus. Nicht nur vor verlockenden Worten und philosophischen Denkgebäuden warnt der Apostel Paulus im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes, sondern auch vor Gesetzlichkeit, vor den Gefahren des Mystizismus und vor einer falsch verstandenen Askese. Davon wird in der nächsten Folge der Sendereihe durch die Bibel die Rede sein. Herzliche Einladung dazu und Gottes Segen mit Ihnen.